Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich noch eine Ankündigung für dich hier lassen. Das erste Wandelwerker-Buch ist fertiggestellt und veröffentlicht. Mit dem Titel Arbeitsschutz beginnt im Kopf ist es das erste, aus unserer Sicht, Grundlagen- und Fachbuch für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur geworden. Und du erfährst hier in dem Buch, warum Arbeitsunfälle in deinem Unternehmen stagnieren statt sinken, wie du die Stagnation endlich beenden kannst, wie du auch das Mindset der Führungskräfte und Mitarbeiter verändern kannst und wie du auch Führungskräfte für dich, für den Arbeitsschutz gewinnst und zu wichtigen Multiplikatoren in deinem Unternehmen machst. Ein Fachbuch, ein Grundlagenwerk für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen. Und mehrere hundert haben sich das Buch schon gesichert und ihr ganz persönliches Exemplar schon erhalten. Dein Exemplar kannst du jetzt unter www.arbeitsschutzbuch.de bestellen und in wenigen Tagen auch die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe einen tollen Interviewgast heute im Interview. Ich begrüße ganz herzlich Bernd Gerob. Hallo!
Hallo Anna, schön, dass ich bei euch sein darf.
Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich habe den Kontakt zu dir gefunden über einen tollen Kollegen von der BGHM, der gesagt hat, Mensch, schaut doch mal dort. Das ist ein ganz, ganz toller Führungskräfte, Leadership Coach, ne, sicherlich auch was für den Podcast. Und darüber bin ich auf dich gestoßen. Und als ich dann das Bild gesehen habe von deinem Podcast, dann ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich vor einigen Jahren schon mal reingehört habe. Da kam so die Erinnerung wieder. Aber umso schöner, dass du jetzt hier bist. Du bist Geschäftsführer-Coach, du bist Podcaster, hast einen großen Podcast auch mit vielen tollen Inhalten und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Und wir haben heute ein ganz tolles Thema und wollen über das Thema Führung sprechen, was jetzt nicht überraschend ist an der Stelle. Aber vielleicht ganz vorne einfach einmal angefangen. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also ist das so ein bisschen auch die eigene Geschichte dahinter? Wie bist du zum Geschäftsführer oder eben auch Führungskräfte-Coach geworden?
Also ich bin von Haus aus Ingenieur, habe dann promoviert und dort mit einem Maschinenbauer eine Idee gehabt für eine Patent, haben wir das dann gehabt, haben wir das umgesetzt und ein Startup gegründet. Und da fängt das dann schon an mit der Führung, dass man ja dann die ersten Mitarbeiter einstellt und da habe ich extrem viele Fehler gemacht. Diese typische Fachtätigkeit habe ich übernommen, also es fiel mir sehr schwer zu delegieren. Das habe ich da mit der Zeit mit viel Schmerzen dann gelernt. Und nach 5 Jahren haben wir den Startup verkauft an ein Großunternehmen. Und dann war ich in einem großen Unternehmen, wir haben das kleine Unternehmen dort integriert und habe das dann auf 350 Leute aufgebaut weltweit. Und da habe ich dann mit der Zeit mitgekriegt, da auch wiederum, gerade in unterschiedlichen Kulturen, viele Fehler gemacht, aber daraus dann gelernt und mit der Zeit mitgekriegt, ich bin gar nicht so ein guter Ingenieur, eigentlich ganz durchschnittlich. Aber was ich mit der Zeit rausgekriegt habe, ist, wie man so Teams führt, wie man die zusammenhält und mit Mitarbeitern was zusammen zu erreichen. Und wie das halt so ist, wenn man dann mal selbstständig gewesen ist, nach 8, 9 Jahren im Konzern, habe ich gesagt, das ist doch nicht so meins mehr und habe mich dann selbstständig gemacht. Und dann sagt man ja, mit was jetzt? Nochmal so ein Startup? Ach nee, was kannst du denn gut? Und dann kam halt die Sache mit der Führung. Und das da fokussiere ich momentan sehr stark auf kleine und mittelständische Unternehmen, weil ich da mit denen am besten was erreichen kann. Da ist man sehr nah am Geschäftsführer dran und kann dadurch auch was umsetzen in den Unternehmen gemeinsam.
Ja, das stimmt. Das ist in so einem Konzern-Tanker dann durchaus nochmal ein bisschen was anderes oder herausfordernd. Ne? Ja, genau. Was sind denn so aus deiner Sicht, also gibt es sicherlich ja viele Punkte, wo man auch aus jedem Thema irgendwie was mitnimmt, aber was würdest du sagen, ist so dein größter Fehler gewesen, bezogen auf Führung? Könntest du den benennen?
Ich habe viel zu lange gebraucht, um wirklich zu verstehen, dass ich delegieren muss, und zwar richtig delegieren. Nicht nur sagen, mach dat, und aber komm wieder zurück und ich kontrolliere es, sondern dass man wirklich Verantwortung abgibt. Mhm. Und wenn man es richtig macht, die Chance hat, dass die Mitarbeiter besser werden, als man selber irgendwann mal gewesen ist. Also ich muss da vielleicht eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich habe, wie gesagt, promoviert auf dem Feld, wo man Schwingungsdiagnose war das. Das heißt, ähnlich wie ein Arzt an der Maschine, so sind wir mit Sensoren an ein Arzt am Menschen einen Herzschlag überprüft, so haben wir die Schwingungen an Maschinen überprüft. Das ist wie so eine Sherlock-Holmes-Aufgabe. Und da habe ich mich halt sehr tief mit beschäftigt, wusste also jedes Fuzzelchen, jede Schwingung zu interpretieren und war der Experte. Ne? So, und jetzt kommst du in die Führungsrolle, bist Geschäftsführer von so einem Startup, hast ja alle möglichen Sachen zu tun, aber darfst eigentlich nicht mehr knietief im Öl stehen und da, ja, das ist ja spannend hier. Macht ja auch dann Spaß, ne? Wenn du so okay. Die Schwingung diagnostizierst. Und da wegzukommen, da das zu verstehen, dass es nicht mehr meine Aufgabe ist, der beste Experte zu sein, sondern meine Aufgabe ist es, die Mitarbeiter da zu ertüchtigen, dass die diese Fachtätigkeiten vielleicht sogar besser machen als ich. Und das hat eine Zeit lang gebraucht, diesen Switch im Kopf zu haben, dass das meine eigentliche Aufgabe jetzt ist. Gerade wenn du meintest, du bist ein guter Experte und dein ganzes Ego basiert darauf, das ist verdammt schwer gewesen für mich.
Ja, würdest du auch sagen, dass das so die größte Herausforderung beim Thema Führung ist? Also du kennst ja jetzt viele Unternehmen, auch viele Führungskräfte. Mhm. Und auch deren Mitarbeiter. Ist das immer so die größte Herausforderung oder eben auch der Knackpunkt, worum es sich immer dreht? Oder was kommt da vielleicht auch ergänzend nochmal hinzu?
Also das ist häufig der Fall, wenn du jemanden hast, also einen Unternehmer oder einen Selbstständigen, der jetzt ein kleines Unternehmen baut, der meistens das ja basierend auf seiner Fachtätigkeit hat. Der hat häufig dieses Problem. Das ist so die erste Hürde, die Menschen dann oder die Führung, Geschäftsführer nehmen müssen. Es gibt aber auch Leute, das hat Vor- und Nachteile. Du kommst in einen ganz neuen Laden rein, bist jetzt Führungskraft und hast überhaupt keine Ahnung von der Sache. Das hat positive und negative Seiten. Du hast überhaupt nicht die Chance, Micromanagement zu tun, weil du jetzt sowieso keine Ahnung hast. Du musst auf Vertrauen gehen. Du musst irgendwie das anders machen. Also, auf deine Frage, das ist eine wichtiger Punkt bei vielen, aber es gibt noch auch ganz andere Schwierigkeiten. Eine Schwierigkeit später, selbst wenn der Geschäftsführer dann zum Beispiel das Abgeben, das Delegieren gelernt hat und das auch gut umsetzt, irgendwann, gerade wenn du so 6, 7, 8 oder 10 Leute hast, dann merkt er, ich arbeite hier immer noch, hier muss ich dann immer noch mit den Mitarbeitern ständig die führen. Und dann kommt so diese erste Stufe rein, ne? Also der muss jetzt Führungskräfte, Teamleiter oder so aufbauen. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise, wenn ich bisher Mitarbeiter geführt habe und jetzt führe ich eine Führungskraft. Ich kann es natürlich so machen, ja, Hugo, du bist mein bester Entwickler, du bist jetzt der Entwicklungsleiter. Und er sagt, habe ich ja noch nie gemacht. Ja, aber macht nichts. Habe ich auch so gelernt. Also ins kalte Wasser gesprungen, geht meistens schief. Vor allem dann auch noch, wenn man den besten Mitarbeiter dann noch zur Führungskraft macht. Mhm. Der muss sich ja unbedingt der beste führen können. Ne? Und also da gibt es eine Vielzahl von Herausforderungen für die Führungskräfte oder gerade für so Geschäftsführer. Irgendwann geht es dann natürlich, wenn man das Delegieren dann halbwegs drauf hat, sehr viel Konflikte zu erkennen frühzeitig und zu schauen, wie man mit denen umgeht. Also auch diese, eigentlich will man ja gar nicht in den Konflikt. Aber wenn ich es nicht mache als Führungskraft, dann wird es nicht besser in der Regel. Also einfach nur ein Teppich drüber, der kommt hoch, der Konflikt. Also da muss man auch wiederum mit sich kämpfen, um Konflikte wirklich anzusprechen. Und die größte Herausforderung, die ich bei den meisten sehe, ist eigentlich diese Art der Selbstführung. Also, was ist wirklich wichtig? Was ist dringend? Was sicherlich muss ich abgeben oder wo muss ich mich wirklich drum kümmern? Und wo muss ich sagen, ja, ist halt so, interessiert mich nicht. Da wirklich auch zu schauen, dass du als Mensch nicht, wenn du da 70 Stunden in der Woche arbeitest oder mehr, am Wochenende nehmen wir auch noch dazu. Es gibt ja auch viele, da, das sehe ich auch bei vielen Riesenproblemen. Das ist auch ein Programm, was ich speziell für Unternehmer habe, wo ich sage, ich zeige euch, wie ihr mehr am und weniger im Unternehmen arbeitet. Das Delegieren eine Sache, das ist aber auch diese Selbstführung eine wichtige Sache. Da gehen wir auf Organisation ein, eben diese, wie ziehst du die nächste Sache ein, sind die Prozesse in Ordnung und, und. Also es ist ein kunterbuntes, vielfältige Sache, aber es läuft immer auf die Person der Führungskraft oder in diesem Fall des Unternehmers raus, wo man relativ schnell mitkriegt, also hier, Kamerad, da müssen wir mit dem Läppchen beigehen.
Ja, okay. Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre so in diesem Business unterwegs und auch erfahren, hat sich die Art der Führung verändert in den Jahren?
Ich würde sagen, wenn wir über einen sehr langen Zeitraum sprechen, ja. Also wenn wir jetzt drüber sprechen, wie es in den 30er, 40er Jahren geführt worden, da gibt es ja diesen schönen Spruch von Ford, warum kommt immer ein Gehirn mit, wenn ich doch nur um zwei Hände gebeten habe? Warum? Weil der halt ganz einfache Arbeiten am Fließband hatte. Diese Arbeiten sind aber alle automatisiert. Das heißt, die heutige Art zu führen muss darauf basieren, dass du selbstständige Mitarbeiter haben willst. Das heißt, intrinsisch motivierte Mitarbeiter. Und das bedeutet, ja, du kannst da nicht einfach per ordre Mufti anweisen und nur Micromanagement machen. Das geht schief. Da frustrieren auch viele dabei, wenn sie dann diesen Sprung nicht hinkriegen. Mit Vertrauen, richtig delegieren zu können. Da ist dann die Schwierigkeit heute. Also die Veränderung, die sich ergeben hat, würde ich sagen, dass man alle einfachen Arbeiten automatisieren kann, immer mehr oder werden automatisiert. Ich brauche mitdenkende Mitarbeiter. Und die muss ich anders führen, als welche, die ich am Fließband anweisen kann.
Okay. Wir haben ja jetzt hier einen Arbeitsschutz-Podcast und haben ganz viele Hörerinnen und Hörer, die als beratende Funktion, als Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig sind. Und die Herausforderung, die wir an der Stelle haben, ist ja, wir sind selten auch disziplinarische Führungskräfte, den Führungskräften, den Mitarbeitern, sondern irgendwie auch, und ich sage das jetzt mit Gänsefüßchen, beratend tätig, aber wir wollen ja eine Veränderung schaffen. Und für diese Veränderung brauche ich ja Mitarbeiter und Führungskräfte in Form von folgt mir doch, ne, sei Teil dieser Veränderung. Was sind denn so deine Tipps auch, wie wir es schaffen, wenn wir ohne disziplinarische Führung auch Mitarbeiter und Führungskräfte für ein Thema und bei uns eben insbesondere das Thema Arbeitssicherheit gewinnen wollen?
Im Endeffekt ist es ähnlich wie ein Projektleiter, so ist es auch bei euch in der Arbeitssicherheit. Du sagtest schon, keine disziplinarische Führung. Das ist eigentlich die Königsdisziplin der Führung. Weil du kannst keinen Druck ausüben. Du kannst nur durch Überzeugen und durch deine Person es hinkriegen, dass die Leute dir führen. Das ist übrigens interessant, wenn man sich das so anschaut. Der Begriff führen, denken ja viele, es wäre aktiv. Dabei ist das, wenn man es richtig betrachtet, wenn du sagst, los, folgt mir, und es folgt keiner. Der aktive Part ist von den anderen, nicht von dir. Du kannst nur etwas anbieten, ne? Und die Leute koppeln entweder an oder sie koppeln nicht an. Also es ist eine ganz wichtige Sache, wie du kommunizierst, wie du die Leute auf, ich mag den Begriff nicht so, aber abholst, wie du auf die Leute eingehst. Im Endeffekt geht es immer darum, dass man versucht, den Leuten erstmal zu sagen, warum sollen sie etwas tun? Also, wenn man dann sagt, ja, das ist die Regel, dass ihr müsst jetzt ein Hütchen aufziehen, weil das steht hier in der Arbeitsplatzverordnung, das ist kein Warum.
Ja.
Was soll das?
Und also, sagt er nämlich, habe ich die letzten 20 Jahre auch nicht gemacht.
Ja, was soll das? Ne? Ich habe hier noch 3 Jahre bis zur Rente. Warum soll ich mir den Mist noch antun? Das drückt auch immer so der Hut, um Gottes Willen. Also da muss ich wirklich anders agieren. Ich muss überzeugen, ich muss denen ganz klar sagen, warum das ist. Und gerade in einem, bei dem Arbeits, würde ich das sehr stark mit so Videos oder sowas machen, was alles schiefgegangen ist, wo man die Leute auch wirklich zeigt, schau mal, das schau dir den mal an. Oder es gibt so Videos, wo es auch um wo bei elektrische Sachen zum Beispiel, wo es richtig schief gegangen ist, wo einer halt hingelangt.
Ja, da gibt es ohne Ende. Da kann, glaube ich, jeder so in seine Trickkiste greifen. Ne?
Genau. Also ich glaube, das sind Sachen, die man wirklich, wo man die einzelnen Leute abholen muss, damit die dieses Warum verstehen. Jetzt wirst du vielleicht 80% der Leute, vielleicht 90% der Leute darüber kriegen, dass sie sagen, oh ja, doch, macht Sinn. Und dann gibt es halt immer wieder welche, die, ja, die sagen, ja, ja, aber die, ich sag's mal im Positiven, sie vergessen es. Es ist, und da hilft dann nur Konsequenz. Das ist egal, ob es jetzt im Arbeitsschutz, wenn du Regeln hast als Führungskraft, in dem Fall bist du auch Führungskraft, selbst wenn du nicht disziplinarisch führst, hab möglichst wenig Regeln, weil jede Regel, die du aufstellst, musst du schauen, dass die auch beachtet wird. Also wenn ich die Regel habe, du musst Sicherheitsschuhe anziehen und einen Helm aufziehen, und zwar in diesem Raum, nicht im anderen, aber in dieser Halle muss das erfolgen. Da sind überall alles mögliche, Schilder und so weiter. Das Entscheidende ist, nachdem du den Leuten erklärst hast, warum man das macht, das kann man auch häufiger mal machen, aber wenn du dann irgendwo siehst, dass es nicht erfolgt, muss diese Konsequenz da sein. Dass man sagt, halt, Moment. Und jetzt braucht man Eskalationsstufen. Es gibt ja dann immer Leute, ich mache das jetzt nicht bei den Arbeitssachen klar, häufig mache ich es, wenn jemand zu spät kommt. Aber eigentlich kannst du das übertragen, diese Eskalationsstufen. Wenn du jetzt jemanden hast, der immer wieder seine Arbeitsschuhe nicht anhat, dann kannst du es einmal sagen und kannst ihn rausholen und sagen, ey, bitte raus, neue Arbeitsschuhe, die Arbeitsschuhe anziehen. Wenn das dann ein zweites Mal passiert, irgendwann muss mehr passieren. Mhm. Warum? Die anderen schauen ja auch drauf. Ach, was sagt die Anna denn jetzt? Ach, er kriegt wieder ein Dudu. Oh, aber sonst passiert nichts. Ja, ob ich da immer, die sind ja auch unbequem, diese Arbeitsschuhe. Vielleicht kann ich auch manchmal mit meinen rein. Also du, was so wichtig ist bei Konsequenz ist, dass man nicht nur die Situation mit diesem einen Mitarbeiter konsequent sein muss, sondern dass das Auswirkungen hat. Die anderen schauen drauf. Und wenn du nicht konsequent bist, versaust du dir den ganzen Laden. Deswegen auch die Rückdenke dabei ist, hab so wenig Regeln wie möglich. Aber so viel wie nötig. Weil jede Regel musst du konsequent sein. Und das ist anstrengend. Und jetzt musst du, wenn du nicht disziplinarisch eine Möglichkeit hast, du musst ja eigentlich verschiedene Stufen dieser Eskalation aufbauen. Was mache ich mit dem Hugo, der immer wieder das macht? Irgendwann muss es höher gehen. Irgendwann sagst du vielleicht, gut, dann ziehe ich mir den raus und ich gehe in einen getrennten Raum und da sprechen wir drüber und die anderen sehen das. Okay, irgendwann sagt er, ja, wir waren im getrennten Raum, da hat es mir das Gleiche gesagt wie vorher. Ja. Also muss wieder was passieren. Das geht bis dahin, dass du dir überlegen musst, okay, wenn das passiert, bei dem dann der nächste Stufe ist, es muss irgendwas zur Personalabteilung gehen, als Beispiel. Ja? Briefchen oder sonst was. Das kann man ja auch noch so sagen, pass mal auf, ich habe dich jetzt schon wieder erwischt. Ich habe es hier aufgeschrieben, ich lege es jetzt hier bei mir rein. Es geht nicht zur Personalabteilung.
Ja.
Wenn du zweimal, wenn ich jetzt die nächsten 2 Monate, wenn ich dich nicht mehr aufgreife, dann lade ich dich zum Kaffee ein, dann verbrennen wir das Ding. Wenn ich dich aber noch einmal erwische dabei, sorry, aber dann geht es zur Personalabteilung. Und jetzt kann ich Folgendes noch machen. Ich kann jetzt noch sagen und sag mal, du willst das nicht und ich will das nicht. Wie kann ich dir helfen, dass du immer dran denkst? Mhm. Weil es ist günstig, bei solchen Gesprächen nicht reinzugehen mit der Sache, ich bestrafe den, weil ich kann's, ich bin ja gezwungen dazu, sondern zu sagen, der Hugo, der will das eigentlich, aber er kann's nicht. Er vergisst es. Selbst wenn ich innerlich denke, der vergisst das nicht, er erzählt mal keinen Doch, mit dieser Einstellung ranzugehen, dass es immer eine Hilfe für denjenigen ist. Und dass ich deswegen auch nicht böse auf den sein darf, obwohl ich es vielleicht innerlich koche, das hinzukriegen, das macht nachher auch eine gute Führungskraft aus. Und so kriegst du es eher hin, so einen schwierigen Mitarbeiter dazu zu bewegen, vielleicht doch seine Sicherheitsschuhe dann immer anzuhaben.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Was sind so deine Tipps, auch mit Konflikten umzugehen? Ne? Wir haben ja, es läuft ja nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, egal ob es jetzt neue Präventionsprojekte sind oder vielleicht dann auch der Mitarbeiter, der sich wiederholt, nicht an die Regeln hält. Mhm. Wie rätst du eben auch einem Menschen mit Konflikten umzugehen?
Der erste Punkt ist erstmal überhaupt den Konflikt als Konflikt zu erkennen und nachzuschauen, ob es überhaupt ein Konflikt ist. Es kann ja auch ein Missverständnis sein. Mhm. Das kriege ich eigentlich nur raus, indem ich mit diesem Menschen spreche. Das gilt ja jetzt nicht nur für Mitarbeiter, sondern es gilt insgesamt im Leben. mit Kollegen, mit aber auch im Privaten. Also erstmal gehe ich davon aus, dass ich erfahren möchte, warum hat er welches Verhalten gezeigt. Und es ist günstig, dabei immer erstmal Gutes zu unterstellen, selbst wenn es schwer fällt. Mhm. Einfach zu sagen, sag mal, was ist denn da passiert? Wie konnte das sein, dass du da dich so und so verhalten hast? Das hat auf mich so und so gewirkt. Was ist denn passiert? Ich will es wirklich, aber das muss auch wirklich so rüberkommen, ich will es wirklich verstehen. Mhm. Es ist nicht, dass ich schon meine Meinung gebildet habe. Wenn ich das hinkriege, dass ich versuche, mich in die Schuhe des anderen zu versetzen, dann habe ich eine größere Chance zu erkennen, was da wirklich los ist. Und wie gesagt, manchmal kann es dann sein, ach, deswegen hast du, ja, ist ja klar, dann ist es gar kein Konflikt, sondern hätte ich mich genauso gemacht. Ist kein Konflikt, ist ein Missverständnis. Aber wenn man dann merkt, nee, das ist ein Konflikt. Ein Konflikt heißt ja eigentlich nur, du hast zwei unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche Betrachtungsweisen. Und dann, wenn du das erarbeitet hast, kannst du sagen, okay, wie kriegen wir aus diesem Konflikt ein vernünftiges Miteinander hin? Da kommt es jetzt dann drauf an, da müssen wir dann tiefer reingehen, um welches Situation oder Beispiel es dabei geht. Aber das Entscheidende ist erstmal mit dahin zu sagen, okay, warum? Das ist der Anfang, den du machen müsstest.
Ja, okay, also erstmal zu schauen, ist es überhaupt ein Konflikt? Und dann vor allen Dingen hast du jetzt auch gerade so schön gesagt, es hat ganz viel mit der Haltung auch zu tun, ne? Wie gehe ich da rein in diesen Konflikt, ne?
Ja. Weil häufig, wenn ich mit dieser Haltung reinkriege, habe ich eine gute Chance, dass der andere sich öffnet. Mhm. Und wir eine Lösung finden. Gehe ich aber schon rein mit der, sag mal, was ist denn hier passiert? Geht's noch? Dann geht er natürlich auf Abstand oder auf Verteidigung und dann ist ein Bruch da. Dann komme ich gar nicht mehr an den ran und wir können gar nicht ausloten, welche Lösungen es vielleicht gibt dafür. Ne?
Ja, das stimmt. Wie ist das denn? Du wirbst auch unter anderem damit, dass intrinsische Mitarbeiter eine richtig gute Sache sind. Also intrinsisch motivierte Mitarbeiter. Wie schaffen wir denn? Also wie können wir, intrinsisch ist ja, kann man jetzt sagen, irgendwie jeder für sich selbst entscheiden, ob ich mich für was motiviere oder ob ich motiviere. Wie kann ich denn zumindest als Führungskraft, egal ob jetzt fachlich oder disziplinarisch, was dafür tun, dass die Chancen erhöht, dass ich intrinsisch motivierte Mitarbeiter oder Mitstreiter für mein Thema finde?
Ja. Gute Frage. Vielleicht erstmal, wir müssen unterscheiden zwischen dem extrinsisch und intrinsisch motiviert. Vielen ist es nicht klar, dass eine extrinsische Motivation gut und schlecht sein kann. Ne? Es gibt durchaus Fälle, wo eine extrinsische Motivation vielleicht auch hilfreich sein kann. Wenn wir aber jetzt davon ausgehen, dass wir mitdenkende, selbstverantwortliche Mitarbeiter haben wollen, brauchen wir Leute, die von sich aus motiviert sind, die ich nicht mit Geld oder mit Strafe motiviere. Also wenn du das nicht tust, dann knallt's aber richtig. Das wäre extrinsisch motiviert. Wir wollen aber, dass derjenige sagt, nee, ich tue es, weil ich es tun will, nicht, weil ich es tun muss. Tun will heißt, oder prinzipiell, intrinsisch motivierte Mitarbeiter zeichnet eigentlich drei Sachen aus. Das erste ist, derjenige möchte in dem, was er tut, immer besser werden. Das zweite ist, derjenige muss darin Sinn sehen. Es muss für ihn sinnvoll sein. Und das dritte ist Freiraum. Liebe Führungskraft, gib mir vor, wohin wir wollen. Dort, ja, das ist das Ziel. Aber Finger weg, ob ich jetzt rechts oder links rumgehe, wie ich das erreiche, das ist der Spaß, den ich habe beim Herausfinden. Gib mir diesen Freiraum. Weil das macht mich ja nachher auch stolz, dass ich dann das Ziel erreicht habe und nicht, ja, du musst genau so, also dieses Micromanagement. Und das bedeutet auch gleichzeitig, wir brauchen unsere Mitarbeiter nicht zu motivieren. Wenn wir es richtig machen, die meisten oder fast alle Mitarbeiter sind von sich aus motiviert, zumindest dann, wenn sie bei dem neuen Job anfangen. Sonst hätten sie den Job nicht gemacht oder sich dafür aus. Also wir können davon ausgehen, dass sie in der Regel intrinsisch motiviert sind. Wir müssen viel mehr darauf achten, dass wir diese Motivation nicht kaputt machen, denn das kann ich. Ich kann nicht intrinsisch motivieren, ich kann sie aber richtig kaputt machen. Mhm. Also durch Micromanagement zum Beispiel. Dadurch, dass ich den Sinn wegnehme. Dann, was tue ich hier? Wenn der Mitarbeiter versucht, besser zu werden, ich aber nicht zulasse, dass er besser wird, weil ich sage, Ausbildung brauchst du nicht, mach das mal so, kriegst schon so hin. Ja, wäre schon gut, wenn ich würde gerne weiterbilden, vielleicht, dass ich sage, haben wir kein Geld für. Das ist demotivierend. Also das sind so typische Sachen, wie du Leute kaputt machen kannst. Ich sage immer gerne, wenn einer wenn so ein Unternehmer oder so sagt, ja, meine Mitarbeiter, ich weiß auch nicht, also die sind nicht selbstständig. Dann sage ich immer, jede Führungskraft hat spätestens nach 3 Jahren genau die Mitarbeiter, die sie verdient. Du hast sie ausgesucht, du hast sie geführt, beschwer dich nicht.
Ja, das ist für manche vermutlich eine ganz große Erkenntnis im ersten Schritt.
Bitter. Die ist ganz schön bitter für manche, wenn sie es wirklich so erkennen und sagen, verdammt, ja, da habe ich was falsch gemacht. Das sind schon gute Führungskräfte, weil die diese Erkenntnis haben und dann versuchen, dran zu arbeiten. Mit denen kannst du auch arbeiten. Ja. Viel schlimmer sind die, die sagen, ja, ich bin eine gute Führungskraft, ich bin nur umgeben von Idioten. Es ist unfassbar. Da den Sprung muss man erstmal machen. Und der ist nicht einfach, weil der geht ja direkt aufs Ego. Das heißt ja, nicht die anderen sind schuld, sondern ich.
Oh. Ja, und ich finde, das gilt eben an der Stelle nicht nur für, ich nehme das jetzt nochmal und nehme das auch mit in den Arbeitsschutz. Wir haben nämlich das auch ganz oft in den Unternehmen, dass wir als Fachkraft für Arbeitssicherheit sagen, ja, ich tue ja schon alles, aber die wollen ja nicht. Mein Vorstand will nicht, meine Führungskräfte, die wollen nicht, die haben das Bewusstsein nicht dafür. Und das, finde ich, gilt dafür auch ein Stück weit. Ne? Also inwieweit führe ich sie denn fachlich und nehme ich sie auch mit auf dem Weg zur Weiterentwicklung der Sicherheitskultur. Und ich glaube, dass kein Vorstand dieser Welt öffentlich sagen würde oder auch so sagen würde, nee, ich will keinen Arbeitsschutz, brauchen wir nicht. Ne? Und da ist es dann oft eben auch das Thema der Führung und der Kommunikation. Ja, richtig.
Weißt du, was noch interessant ist bei dieser Sache, ist nämlich die Kombination zwischen Führung und Verkaufen. Verkaufen ist ja in Deutschland böse. Ja. Normalerweise, ne? Keiner will Verkäufer sein. Was ist das denn? Ich verkaufe doch keine Versicherung. Aber im Endeffekt verkaufen wir alle. Ob als Führungskraft, ob als Arbeitsschutzexperte. Das heißt, wenn ich auch darum da wieder hingehe und sage, wie kann ich das wirklich hinkriegen, dass die Leute das quasi von mir kaufen? Sie müssen es ja nicht mit Geld kaufen, aber mit ihrer Motivation etwas zu tun. Und da können wir von guten Vertrieblern wirklich was lernen, denn die gehen auf ihre Kunden ein. Und wenn man das so dann betrachtet, hat man auch eine größere Chance, das umzusetzen.
Ja, Ja, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil ein Vorstand hat nämlich andere Probleme oder Schmerzen als vielleicht der Sicherheitsbeauftragte vor Ort. Ne?
Richtig. Ganz, ganz kleines Beispiel. Der Vorstand hat gerade ein riesengroßes Projekt verloren. Der ist richtig down. Und jetzt komme ich, wir müssten auch noch mit dem Arbeitsschutz. Der denkt sich, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe.
Ja.
In dem Moment ist der nicht aufnahmefähig. Ich muss einen Termin finden, wo der positiv gestimmt ist und wo ich ihm das auch so verkaufen kann, dass er das vielleicht vertriebstechnisch, wenn er jetzt ein Vertriebler ist, nach außen hin sagt, hey, wir sind seit 200 Jahren, ja gut, seit 200 Tagen unfallfrei oder sowas. Das ist ein Wert an sich, den ich marketingtechnisch ausnutzen kann. Wenn der so drauf ist, dann versuche ich ihn in der Richtung zu bekommen.
Ja.
Ich muss auf die andere Seite eingehen. Das gilt beim Vorstand genauso wie beim Mitarbeiter, der an der Maschine ist.
Ja, das stimmt. Was wären so, die 4 Tipps für uns als Arbeitsschutzexperten, um das Unternehmen auch hinter uns oder mit uns für den Arbeitsschutz zu gewinnen in der fachlichen Führung?
Also ich glaube, der wichtigste Part ist, interessiert dich für die andere Partei. Ob das ein Abteilungsleiter ist, ob das der Vorstand ist oder ob das der Mann an der Stanze ist. Was ist dessen Problem? Und in einem Gespräch, das ist etwas, was immer gilt, lass denjenigen viel mehr reden, als du redest. Frag den nach. Sag mal, unabhängig jetzt vom Arbeitsschutz, was sind deine größte Herausforderung momentan? Ach, gut, dass du fragst. Hier, siehst du, wie sie aussieht? Ah ja, ja, das ist echt schlimm. Vielleicht kannst du ihm auch entsprechend helfen oder mit irgendwelchen Sachen. Also in dem Gespräch allein die Wertschätzung zu erfahren, dass du dich für ihn wirklich interessierst, für seine Herausforderung, das öffnet denjenigen. Und in den Gesprächen kriegst du dann vielleicht raus, auch wie du das mit Arbeitsschutz verbinden kannst. Und schon öffnet sich eine Tür, wenn du das machst. Wenn du aber versuchst, jemanden zu überzeugen, dadurch, dass du die ganze Zeit über Arbeitsschutz redest und nee, das ist ganz wichtig und hier, ich zeige dir noch ein Video und macht er irgendwann zu und sagt, oh Gott, ich habe hier noch anderes zu tun. Also ja. Das ist, würde ich sagen, der wichtigste Tipp, den ich da geben kann. Da basiert eigentlich alles drauf. Also das sich wirklich für den anderen interessieren, den anderen viel mehr reden lassen als man selbst. Du wolltest 4 Stück haben, ne?
Ja, aber der wichtigste ist auch schon mal gut.
Ja, also
ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp, weil jeder, der jetzt hier zuhört, geht ja morgen oder auch übermorgen sitzt er in irgendeinem Termin mit irgendeiner aus den Stakeholdern, die da so den Arbeitsschutz mitgestalten. Und sich dann in dem Moment auch wirklich mal jetzt diesen einen Tipp zu nehmen und mal umzusetzen und zu sagen, okay, der Bernd hat gesagt, der hat ja Erfahrung mit Führungskräften, ne? Der weiß, wie das geht. Er hat gesagt, ich soll mal zuhören, mehr zuhören als reden. Und ich glaube, wir sind ganz, ganz gut im Reden und wir reden viel und wir beraten viel und reden gerne, ne? Und erzählen, wie das alles sein müsste. Aber dann wirklich den Tipp mal zu nehmen und mal zuzuhören, glaube ich, ist für den einen oder anderen hier schon als ein Tipp so viel wert wie 4.
Ja. Die andere Sache, die ich mir gerade überlege, dadurch, dass du fragst, dass du nicht vorgibst, hast du auch nochmal eine Riesenchance. Wenn du immer quasi vorgibst, ja, das ist ganz wichtig hier, da müssen wir die Schuhe anziehen und ich nehme jetzt immer die Schuhe oder irgendwas. Und ja, das geht häufig hier rein, da raus. Wenn du aber Fragen stellst, so dass die jeweiligen Leute selber auf diese Lösung kommen, dann knickt es oben im Gehirn, dann sind die viel eher bereit, auch der Sache zu folgen, weil sie haben es nicht nur durchdacht, sondern vielleicht können sie es sogar als ihre Idee ausgeben. Ja, da müsste man doch hier in der Halle so ein Schild aufstellen. Ja, das ist ja eine gute Idee, da haben sie recht.
Das ist auch schon passiert. Ja, das ist total lustig.
Ja, ist mal bei dir so passiert?
Ja.
Und dann hast du abgeholt. Also quasi, das wäre vielleicht so der dritte Tipp, der mir jetzt kommt, einzubinden und es da so hinzukriegen, bei manchen funktioniert es, bei manchen vielleicht nicht so, dass die sagen, ja, das ist sogar meine Idee gewesen. Und dann, wenn du nicht im Raum bist, positiv über diese Sache dann sprechen. Einfach vielleicht auch, weil sie sich so identifizieren damit.
Ja.
Und das kriegst du aber nicht hin, wenn du das einfach vorgibst. Das kriegst du nur hin, wenn du die entsprechenden Fragen stellst und quasi von hinten durch die Brust ins Auge die Leute selber auf die Lösung kommen.
Ja, auch nochmal ein guter Punkt. Ne? Gerade im Arbeitsschutz, wo Beteiligung eine ganz, ganz wichtige Rolle auch spielt. Ne?
Ja, ja.
Sehr, sehr cool. Ich glaube, da war auf jeden Fall für jeden was dabei hier. Danke dir, dass du da warst, dass du unser Gast warst und dass du nochmal auch deine Expertise zum Thema Leadership und Führung hier mit uns im Arbeitsschutz geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Kunden, Geschäftsführern und Führungskräften, dass du sie voranbringst. Danke.
Danke, Anna. Bis dann. Tschüss. Ja.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen.